Also Parashat Vayichi ist die letzte Parasha von Chumash Bereshit. Das heißt, wir werden jetzt irgendwie in einen Abschluss hineingeraten, dass wir ja vielleicht auch erwarten, dass hier Dinge passieren, die das ganze Buch abschließen. Wovon handelt denn unsere Parasha? Was kommt denn in Parashat Vayichi so alles vor?
Jakob stirbt.
Ja.
Und er segnet vorher,
seine Söhne. Genau. Und wenn er die Söhne segnet, hat das eigentlich zwei Teile. Weil es stimmt, bevor Jakob stirbt, segnet er seine Söhne. Und eher gegen Anfang der Parascha, nicht ganz am Anfang, aber eher gegen Anfang der Parascha, haben wir eine eigene Szene, wo es auch um Segen geht. Wen segnet er denn da? Die Enkelkinder. Welche Enkel? Nicht alle Enkel, sondern ganz bestimmte Enkel. Die zwei. Welche zwei sind das?
Josefs Söhne,
genau, den Ephraim und den Menasche. Und man kann sich natürlich ein bisschen fragen, warum ist das extra? Also es ist für uns ziemlich logisch, dass wir am Schluss eine Situation haben, wo der alte Jakob, bevor er stirbt, seine Kinder segnet. Das ist sehr einleuchtend. Aber wir würden annehmen, dass das alles in einem geht. Und hier gibt es eine Situation, wo die zwei herausgegriffen werden. Und das ist recht ein interessantes Kapitel. Und ein kleines bisschen schauen wir uns das heute an. Das fängt an, nicht ganz am Anfang der Parascha. Ganz am Anfang der Parascha ist noch, dass Jakob wie alt er geworden ist und dass er von Josef verlangt, dass Josef dafür sorgt, dass er nicht in Ägypten begraben wird, sondern dass Josef ihn hinaufbringt in die Machpela nach Eretz Knaan. Fußnote, das war politisch natürlich ohnehin unter ägyptischer Kontrolle ziemlich, aber es war nicht im engeren Sinn Ägypten. Und wir wissen auch aus dem Inhalt der Parascha, wie es dann weitergeht, dass das ja durchaus ein Thema war, dass Josef sich da vom Pharao Erlaubnis holen musste. Das ist auch eine eigene Geschichte in sich, wie Josef das dem Pharao sagt, dass das notwendig ist. Weil Jakob will unbedingt in Israel begraben sein. Ich amüsiere mich immer bei dem Kommentar von Samson Raphael Hirsch an dieser Stelle, der also ausführt, dass Jakob damit seinen Nachkommen eine Botschaft mitgeben wollte, dass Ägypten nicht ihre Heimat ist, dass sie sich nicht so weit assimilieren in die ägyptische Kultur, dass sie irgendwann in Ägypten stecken bleiben, sondern dass sie wissen, dass sie was anderes sind. Und Hirsch formuliert das dann so ein bisschen spitz, dass Jakob eben mitteilte, in diesem Land in Ägypten wollte er nicht einmal begraben sein. Das ist natürlich ein Zeichen gewesen, dass sich die Familie nicht in Ägypten allzu heimisch fühlen soll, darum war ihm das so wichtig. Das hatten wir und dann haben wir das Kapitel 48 Memchet. Da geht der Teil los, den ich mir heute ein bisschen anschauen möchte, wo die Kleinen, Menasche und Ephraim, die Kinder von Josef gesegnet werden. Es fängt an mit Vayehi Acharei Hadvarim Ha'ele. Es war nach diesen Sachen, Tagen, Ereignissen. Und möglicherweise meint das jetzt nicht das, was unmittelbar davor steht, weil das passt vom Inhalt her nicht ganz, sondern es meint vielleicht eher das, was weiter vorne gewesen ist, noch in der Parascha der Woche davor, dass Josef nach Ägypten, dass die Familie nach Ägypten gekommen ist und Jakob den Josef wieder angetroffen hat und Jakob festgestellt hat, Josef lebt und alle diese Ereignisse. Möglicherweise ist das eigentlich dort einzuordnen. Es gibt durchaus eine Frage, ob diese Stelle wirklich chronologisch ist, und es gibt welche, die sagen, das ist nicht chronologisch, sondern das hat schon ein bisschen vorher stattgefunden, nachdem also die Familie in Ägypten zusammengekommen ist und Jakob den Josef wieder umarmen konnte, weil da wird es eigentlich ganz gut hinpassen. Warum steht es dann hier? Naja, weil die beiden Segensereignisse vielleicht ganz gut zusammenpassen. Jedenfalls wird dem Josef gesagt, der Jakob ist krank, Chole. Und das heißt nicht, dass er gleich im Sterben liegt, also das schließt sich nicht aus. Weil Kachet Schneebanav, Josef nimmt seine beiden Söhne, Imo mit ihm, et Menashe ve et Ephraim, dem Menashe und dem Ephraim. Weil Gedle Jakob, Vayomerhine bin Cha Josef ba Elecha. Und dem Jakob wurde gesagt, schau, dein Sohn Josef kommt zu dir. Israel. Und Israel wird davon stark. Übrigens haben wir hier sehr interessant, Dem Jakob wird gesagt und dann heißt er plötzlich Israel. Wir haben ja gesagt, das ist dieselbe Person, aber Israel ist immer, wenn er irgendwie stark ist und in der positiven Situation ist. Der Schwächliche, der die ganzen Zores hat, und Jakob hatte in seinem Leben sehr viele Zores, der dem es so viel schlecht gegangen ist, der manchmal auch der Schwächere in irgendeiner Situation ist, das ist Jakob. Der strahlende, positive, starke, gute, das ist Israel. Und hier haben wir es in einem Satz, dass dem Jakob gesagt wird, schau, der Josef kommt und plötzlich ist er Israel. Vayeshev al-Hamita, und er setzt sich auf im Bett. Und jetzt sagt Jakob zum Josef eine größere Ansprache. Und das ist natürlich jetzt interessant, worauf er sich hier bezieht. Wovon redet er hier eigentlich und worum geht es ihm denn? Also er wird jetzt die Enkelkinder segnen. Es steht übrigens nicht einmal, dass Josef gekommen ist, um einen Segen mit Menasche und Ephraim zu bekommen, auch wenn wir das vielleicht schon annehmen können. Aber so explizit wissen wir das noch gar nicht. Aber Jakob will hier etwas. Jakob fängt mit einer riesigen langen Rede an, um den Josef einiges zu erzählen, was Josef vielleicht eigentlich summa summarum ohnehin wüsste. Also irgendwas will er damit hier sagen. Weil mir Jakob el Josef El Shaddai nir'a elai beluz be'eretz Kna'an v'avarechoti. V'yomer elai hineni mefacha v'hirbitcha unetatich likhal amim v'natati et ha'aretz hazot l'saracha acharecha achuzat olam. Machen wir es mal bis daher. Also er erzählt davon, dass Gott ihm erschienen ist in einem Ortschaft namens Luz in Eretz Kna'an und ihn gesegnet hat. Und Gott hat zu ihm gesagt, er wird fruchtbar sein und sich vermehren. Und Gott wird ihm geben, wird ihn machen eigentlich. Ich werde dich geben zu, er wird ihn machen, zu einer Kehal Amim, einer Versammlung von Völkern. Und er wird ihm geben, dieses Land hier, das ist das Land Kna'an, nicht ihm, sondern Lesaracha, deinem Nachkommen werde ich es geben, für ein ewiges Erbteil. Jetzt, solche Segnungen haben wir bei den Urvätern natürlich manchmal. Aber von welcher Stelle genau spricht er hier? Wann war das, wovon er hier erzählt? Gott ist ihm erschienen in Luz, in Eretz Kna'an, und hat ihn gesegnet. Was ist das? Wann ist das?
Während seiner Flucht.
Das ist so irgendwie die erste Idee, die man haben könnte. Man könnte denken, wenn er vor dem Esaf davonläuft und sich auf den Weg macht und die ganze Geschichte mit der Jakobsleiter. Wenn wir im Text nachschauen, passt es nicht so gut. Wann hätten wir noch eine Gelegenheit? Auf den ersten Blick denkt man nämlich an das, ja? Aber wenn man es genauer anschaut, dann passt es gar nicht so gut. Wann wäre noch eine Gelegenheit?
Bei seiner Rückkehr.
Also ja, genau, da ist ja noch mal was. Richtig, da ist ja noch einmal was. Blättern wir mal ein bisschen. Ich habe mir keinen Schummelzettel gemacht mit der genauen Nummer. Ich muss es auch blättern. 35 klingt mir sehr gut. Das klingt mir sehr gut. Es ist jedenfalls bei seiner Rückkehr.
Da 35,9.
Ja, das klingt sehr schlüssig. Ganz genau. Ganz genau. Richtig. Ja. Richtig. Wir können einsteigen bei Vers 6, 35,6. Da haben wir nämlich auch den Ortsnamen. Weil ja wo Jakob Luzer, Asher be'eretz Kna'an. Jakob kam nach Luz. Also hier haben wir den Ort. Und wir haben dann die ganze Geschichte, dass Dwora, die Amme von Rebekka, hier gestorben ist und hier begraben wurde. Das wäre übrigens einmal ein eigener Schiur, die beiden Dvoras, die im Tanach vorkommen. Es kommen zweimal im Tanach kommt eine Frau namens Dvora vor. Das ist die unbekanntere. Und dann ab Vers 9, jetzt kommt uns das sehr bekannt vor, wenn wir schauen, was da steht. Vayera Elokim El Yaakov Od Bevo'o Mipadan Aram Vayvarechoto. Das passt schon einmal ganz gut. Gott hat ihn gesegnet. Vayomarlo, und er sagt zu ihm, Gott sagt zu ihm, Shimcha Yaakov, der Name ist Jakob, Lo yikere Shimcha od Yaakov, ki im Israel Yeshemecha. Er heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Vayikra et Shmo Israel. Vayomer lo Elokim ani El Shaddai, pere ureve. Das hatten wir gerade, ja? Sei fruchtbar und vermehre dich. Das ist genau das, wovon Jakob hier erzählt hat. Und dann sagt Gott auch zu ihm, Goyukal Goyim Ye Mimeka. eine Nation und eine Versammlung von Nationen soll sein von dir. Und Melachim, Michalatzecha, Jetze und Könige werden von dir ausgehen. Und dann geht's weiter. Ve'et ha'aretz asher natati le'Avraham ule Yitzchak licha et nenna. Und das Land, das ich gegeben habe dem Abraham und dem Yitzchak, das gebe ich dir, beziehungsweise nicht dir, sondern le'Saracha, deine Nachkommen, acharecha nach dir, etenet ha'aretz, gebe ich das Land. Das ist genau das, wovon Jakob spricht. Also hier haben wir den Bezug. Das ist, wenn Jakob zurückkommt von seinen vielen Jahren bei Lavan in Aram, hat er diesen Segen. Darauf bezieht er sich hier. Es ist übrigens immer interessant, bei Parallelstellen die Unterschiede anzuschauen. Manche dieser Unterschiede, die wir hier sehen, sind ganz harmlos und, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Er gibt natürlich in seinen eigenen Worten wieder. Und wenn er also sagt, Gott hat ihm gesagt, ich werde dich fruchtbar machen und vermehren, dann ist das natürlich die Parallele dazu, dass Gott in der Bracha gesagt hat, du sollst fruchtbar sein und dich vermehren. Also da brauche ich jetzt nicht groß heruminterpretieren, nehme ich mal an. Aber es gibt eine Kleinigkeit, wo ich jetzt einen Exkurs mache zu einem Lieblingsthema von mir. In der ursprünglichen Bracha hat Gott gesagt, ich werde dich machen, zu einem Kehal Goyim. Und wenn Jakob jetzt darüber spricht, steht, ich bin jetzt Kehal Amim, nicht? Ich werde dich machen zu einer Versammlung von Amim. Beides heißt Volk. Goy heißt Volk und Am heißt Volk. So weit, so einfach. Es gibt aber im Bibelhebräischen beide Begriffe. Ich habe mir mal vor einigen Jahren, das war, wie ich meine Dissertation gemacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist. Weil einerseits übersetzen wir beides mit Volk und man kommt doch ganz gut durch, also wenn man jetzt nicht allzu sehr präzise sagen will, was heißt das jetzt, wie definiere ich das ganz genau, sondern halt ungefähr Volk, dann geht es in jedem dieser Sätze, wo Goy oder Arm vorkommt, irgendwie aus. Aber es kann ja auch einen Grund haben, warum die Tora zwei verschiedene Begriffe verwendet. Also es muss einen Unterschied geben. Und es ist tatsächlich ganz interessant, wenn man sich umschaut, entweder in Kommentaren oder in Übersetzungen, wie in verschiedenen Übersetzungen oder Kommentaren ein Unterschied wahrgenommen wurde oder auch nicht. Das Spannende ist übrigens bei Kommentaren, dass es lange Jahrhunderte gar kein Thema war, weil man so politische Begriffe wie Volk oder Nation nicht so viel gebraucht hat. Man war sowieso ein Galut und hat sich nicht näher damit beschäftigt. Und wie ich versucht habe, so ein bisschen herumzuschauen in verschiedenen Kommentaren, wo finde ich etwas, wo einer etwas sagt über den Unterschied zwischen den Wörtern Am und Goy, habe ich also so in mittelalterlichen Texten die längste Zeit gar nichts gefunden. Und es fängt dann an, Überraschung, Überraschung, beim Gaon von Vilna. Der war der Erste, wo ich gesehen habe, dass er das einmal thematisiert. Er bleibt da nicht der Einzige und andere thematisieren das sicher jetzt nicht vom Gra ausgehend, sondern unabhängig voneinander. Aber es fängt an um 1800, dass Ende des 18. Jahrhunderts beim Gra, dass das überhaupt eine Frage wird in jüdischen Kommentaren. Was heißt Volk, was heißt Nation? Das ist ganz spannend. Und es wäre jetzt nicht das Judentum, gäbe es nicht zwei Meinungen. Es zieht sich durch die verschiedenen Erklärungen. Man kann den Malbim anschauen und natürlich den Netziv, bei dem man erwarten wird, dass er in der Tradition des Gras steht. Und man kann natürlich auch in Übersetzungen schauen. Und bei Übersetzungen ist es so, dass man auch in früheren Zeiten schon sehen kann, wenn eine Übersetzung aus jenen Zeiten stammt, und das zieht sich bitte vom Mittelalter ins 19. Jahrhundert, dass jüdische Torah-Übersetzungen möglichst Wort für Wort übersetzt haben. Oft ohne Rücksicht darauf, ob das in der Zielsprache einen geraden Satz ergeben hat. Und da kommt natürlich dann für Arm ein anderes Wort als für Goy. Also wenn man sich so Übersetzungen anschaut oder eben die Kommentare anschaut, die es gibt, also mir fällt jetzt ein, der Malbim hat dazu was geschrieben, der Netziv, der Gra, dann kommen am Schluss zwei verschiedene Linien raus, weil das wäre ja fad im Judentum, wenn alle einig sind. Alle sind sich einig, dass der eine Begriff ist der allgemeinere und der andere Begriff ist der etwas politisch spezifischere. Darum habe ich es jetzt auf Deutsch mit Volk und Nation wiedergegeben. Das kommt so ein bisschen hartscher, aber kommt so ungefähr hin. Und es herrscht aber keine hundertprozentige Einigung, Einigkeit darüber, welcher ist. Ich bin aber, wenn ich mir das so angeschaut habe, zu dem Schluss gekommen, dass ich die Interpretation sehr bevorzuge, die Arm für den allgemeineren Begriff hält. Also Erfolgsgruppe, so wie eine Ethnie, die nicht unbedingt politisch organisiert sein muss. Während Goi ein Begriff ist für Nation im Sinn von einer Nation, die eine politische Führung hat, die sowas wie eine Regierung hat. Und es ist ganz interessant, dass Gott hier zu Jakob spricht von du sollst werden zu einem Stammvater von Kehal Goyim, einer Versammlung von Nationen. Es sind natürlich die 12 Stämme angesprochen, das ist klar. Ja? Die Nachkommen von Jakobs werden verschiedene Stämme sein und die werden sein ein Zusammenschluss von Völkern im politischen Sinn, von Nationen. Weil jeder Stamm hatte ja auch seine eigene Struktur, sollte sie ja auch haben, seine eigene Führungsstruktur, seine eigene Führung und ist eine eigene politische Einheit. Modern gesprochen, ein Bundesland. Und Am ist das Allgemeinere. Jakob selbst spricht nur unter Anführungszeichen von Kal Amim. Und ich glaube, das kann man einfach damit verstehen, dass Jakob in seiner Vorstellung, was sein wird, einfach so weit noch nicht vorausdenkt. Also er denkt offensichtlich voraus, das ist gar keine Frage. Das ganze Parascha handelt davon, dass Jakob sich darum kümmert, was wird in Zukunft sein. Aber so weit geht das in seiner Vorstellung noch nicht, weil der Weg dorthin ist ziemlich weit. Also er spricht von einer Versammlung von Völkern. Naja, es ist ihm irgendwie klar, aus seinen vielen Kindern, sind ja genug da, Gott sei Dank, aus seinen vielen Kindern werden so im Sinne einer antiken Stammesgesellschaft mehrere Clans werden. Und die sind dann so ein Zusammenschluss von verschiedenen Clans. Und das ist ein Zusammenschluss von Volksgruppen, aber ohne, dass er gleich so präzise, so weit geht, dass die eine politische Struktur auch haben. Weil das einfach ein weiter Weg ist, das kommt erst später. Der liebe Gott denkt natürlich schon länger voraus, der kann das. Der geht schon so weit zu sagen, ihr werdet sein Goyim und nicht nur Amim. Also das nur als Exkurs, das ist jetzt vielleicht für das, was wir aus der Parascha insgesamt mitnehmen, nicht so relevant. Aber ich bin an dieser Stelle hängen geblieben, weil das ein Lieblingsthema von mir ist, dass ich mich einmal damit beschäftigt habe, diese zwei Wörter zu versuchen zu entschlüsseln.
Ja, Entschuldigung, es war ein Umrat.
Ja, das ist ganz interessant, das kommt im Tanach fast nicht vor. Ganz, ganz selten, und schon in späten Büchern, vielleicht Esther oder so. Kommt ganz wenig im Tanach vor, wird dann im rabbinischen Ivrit verwendet für Nation. Also das kommt eigentlich erst später rein. Im rabbinischen Ivrit ist Umma das Wort für Nation, und löst eigentlich das ab, was im bibelhebräischen Goy ist. Weil im rabbinischen Ivrit wird Goy langsam immer mehr die Völker der Welt, die nichtjüdischen Völker. Ursprünglich bedeutet ja Goy einfach Volk und kann ja das jüdische Volk auch bezeichnen. Ja. Ich kenne eine herzige Anekdote von meiner Hebräischlehrerin, die ja schon eine ältere Dame ist und die als Kind in Israel aufgewachsen ist, aber in einer deutschsprachigen Familie in Israel aufgewachsen ist, also als Kind einer jeckischen deutschsprachigen Familie in Israel aufgewachsen ist. Und sie hat erzählt, dass sie als kleines Kind dann irgendwann, wie sie in die Schule gekommen ist oder so, Vorschule oder Schule, gelernt hat, Parashat Lech Lecha, Gott sagt dem Abraham, er wird den Abraham machen zu einem Golgadol. Und weil sie deutschsprachig aufgewachsen ist, kam er so raus, Gott wird sagt dem Abraham, ich werde dich zu einem großen Goy machen, zu einem großen Nichtjuden. Und sie hat das nicht verstanden. Sie hat als kleines Kind nicht verstanden, was gemeint ist. Gott macht den Abraham zu einem großen Goy. Was soll das heißen? Das ist, weil das Wort diesen Bedeutungswandel hatte, dass irgendwann Goyim für die nichtjüdischen Völker verwendet wurde. Da musste es noch übrigens im rabbinischen Ivrit muss das noch gar nicht despektierlich sein. Das ist dann im 19. Jahrhundert eine Frage, ob das despektierlich ist. Aber das ist es zunächst gar nicht. Aber es entsteht immer wieder dieser Begriff von den Völkern der Welt. Und die Goyim sind dann die anderen. Das ist aber bitte im Tanach nicht der Fall und in der Tora schon gar nicht. Also Bibelhebräisch ist ja jetzt auch nicht so einheitlich, es gibt ja spätere Bücher als die Tora selbst. Aber im ganzen Tanach ist Goy nicht jüdisches Volk, sondern einfach Volk. Und sehr, sehr oft ist Goy dafür, das am Israel, das jüdische Volk. Also, das hier als Exkurs.
Im Umrat kommt vor Rasch Omad. Das ist in Bamid Wärme, bei WLAN dort in der
Ja,
Nähe.
das kann sein, das
Aber
kann
kommt es
sein.
nach
Ja,
Wortfall
das
mit
kann
Wärme?
sein. Ich habe einmal nachgeschaut, ich weiß es
Weißt du,
jetzt nicht
was nach
auswendig,
Wortfall
wie ich das seinerzeit mir angeschaut habe, habe ich nachgeschaut und es kommt ganz, ganz selten vor.
Selten, ja.
Also es ist so am Horizont, dass es den Begriff auch gibt und im rabbinischen Ivrit ist das dann erst wirklich so viel. Gut. Jetzt kehren wir zurück zu dem, was Jakob dem Josef sagt. Also er hat darauf Bezug genommen, dass Gott ihm diese Bracha gegeben hat, er wird sich vermehren und wird werden ein Stammvater von vielen Völkern. Und jetzt, ohne dass da irgendwas Neues kommt, in einem durch, geht es weiter. Ich bin jetzt im Vers Nummer 5. Wir sind immer im Kapitel 48, sind wir jetzt wieder in unserer Parascha, Vers 5. Die zwei Söhne, die dir geboren sind im Land Ägypten, bis ich gekommen bin zu dir nach Ägypten, die sind mein. Ephraim und Menasche, Chiruven und Shimon, Juli. Ephraim und Menasche, die sollen mein sein, so wie Ruven und Shimon. Das eine, was man hier sagen könnte, was aber relativ unspannend ist, ist, dass aus irgendeinem Grund Ephraim und Menasche zu eigenen Stämmen macht und den Josef so ein bisschen überspringt. Das ist zwar insofern, dass das stattfindet, dass Ephraim und Menasche tatsächlich eigene Stämme geworden sind, aber das ist jetzt relativ, ich meine, sagt mir nicht so besonders viel, warum, wieso. Ja? Es geht ja vielleicht doch um was anderes. Behalten wir das ein bisschen im Hinterkopf, aber schauen wir noch, wie es weitergeht. Die, die nachher geboren werden, die sind dann deine, die werden keine eigene Stämme. Die sollen also sich in das Erbe der Brüder eingliedern. Okay? Und jetzt redet er von etwas anscheinend anderem oder irgendwie doch. Irgendwie gehört das alles zusammen, weil es ist ja kein Absatz dazwischen, das geht alles in einem durch. Jetzt redet er davon, dass damals da am Weg die Rachel gestorben ist, in der Nähe einer Ortschaft, die Bethlehem heißt, und sie dort begraben werden musste. Man kann hier sagen, okay, Jakob hat den Josef vorhin gerade gebeten, unbedingt im Land Kanaan begraben zu werden. Und zwar nicht nur irgendwo im Land Kanaan, sondern in der Machpela bei den Urvätern. Und er muss sich hier vielleicht dafür entschuldigen, sozusagen, dass das auf Rachel nicht zutrifft. Aber das allein ist jetzt auch nicht die ganze Erklärung. Also irgendwie, was tut Rachel hier eigentlich? Wieso kommt diese Geschichte da herein? Übrigens eine Zwischenbemerkung von mir. Rachel wurde begraben in Bethlehem. Das ist eindeutig, daran zweifelt niemand, weil das steht mehr als einmal in der Tora. Aber ein Ort namens Bethlehem kann oft vorkommen. Und es gibt in Israel mehrere Bethlehems. Und es ist nicht gesichert, dass das berühmte, heute so touristisch vermarktete Grab der Rachel in Bethlehem wirklich die richtige Stätte ist. Es spricht einiges dafür, dass ein anderes Bethlehem gemeint ist. Aber das auch nur als Exkurs. Was will er dann weiter? Jetzt sieht Israel, also es ist Israel, nicht mehr Jakob, jetzt sieht Israel die Söhne von Josefs und fragt, wer sind die? Der Satz ist ganz lustig. Er sieht sie und er fragt, wer sind sie? Wir haben zwar im Text sehr wohl, weiter vorne, wenn ich mich nicht irre, schon gehabt, oder irgendwo kommt es vor, dass Jakob in dieser Zeit nicht mehr gut gesehen hat. Also so kann ich sagen, okay, er kann nicht erkennen, wer die sind. Aber der Satz sagt ausdrücklich, er sieht sie. Also irgendwo dürfte da auch ein bisschen mehr drinnen liegen. Und Josef sagt zu seinem Vater, das sind meine Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und hier haben wir es explizit, was ich vorhin angezweifelt habe, dass er sagt, Kachem na'elai barachem. Und Jakob sagt, bring sie her und ich werde sie segnen. Jetzt steht erst, dass Israel nicht gut gesehen hat. Jetzt steht erst, dass Israel nicht gut gesehen hat. Vorher hat er die Kinder ganz genau gesehen und hat gefragt, wer sie sind. Jetzt steht erst, dass Israel nicht gut gesehen hat. Und er küsst diese Buben und er sagt zu Josef, mein Gott, ich habe nicht mehr gedacht, dass ich überhaupt noch dich sehen kann jemals. Und jetzt sehe ich sogar deine Kinder und die sind entsprechend gerührt natürlich. Und dann kommt die ganze Sache mit dem Sieben, wo die berühmte Geschichte ist, dass Jakob oder Israel heißt er hier, die Hände vertauscht und dem Ephraim Vorrang gibt vor dem Menasche. Und dann segnet er eigentlich, sagt er, der Josef, weil er rächelt Josef. Das mündet dann in diesen berühmten Satz, den man heute sehr gut kennt, weil es dazu eine sehr schmalzige Melodie gibt seit einigen Jahrzehnten. Hamalach hago eloti mikol ra. Ich bin jetzt in Vers Tetzain, das ist Nummer 16. Hamalach hago eloti mikol ra. Yevarech etane arim, veyikare bahem shemi, veshem Abotai Abraham veYitzchak, veyidgu larov bekeref. Es mangelt auf YouTube nicht von Aufnahmen von der schönen Melodie dazu. Der Engel, der mich erlöst hat von allem Schlechten, er segne die Burschen, nämlich den Ephraim und den Manasseh, Vayikare bahem Shmi, und über sie werde genannt mein Name, Veshem Avotai, der Name meiner Väter, das ist Avram Yitzchak, Vayidgu larov, und sie mögen zahlreich werden, Bekeref haaretz, auf der Erde. Und Josef sieht dann diese Vertauschung und Israel sagt aber nein, nein, das war schon richtig so. Und er hat ganz explizit den Menasche, den Ephraim vor den Menasche gestellt. Dann ist es immer noch nicht aus, sondern Israel sagt zu Josef, ich werde sterben und ihr werdet in das Land eurer Vorväter kehren. Und ich gebe dir Schrem. Josef bekommt Schrem als Erbe, von dem Jakob hier sagt, dass er es erobert hat mit dem Schwert. Genau genommen war das nicht Jakob, sondern waren das die Söhne Jakobs. Aber man kann sagen, was die Söhne Jakobs machen, geschieht im Namen des Stammes. Alles so kann er sagen, ich habe das erobert. Das ist übrigens eine ganz interessante Pointe, bevor wir uns das alle andere anschauen, was wir jetzt angeschaut haben. Bevor wir auf das eingehen, können wir hier am Schluss eine interessante Pointe feststellen. Josef bekommt ausgerechnet Schemme. Wieso ausgerechnet Schemme?
Naja, das ist der Ort, wo Jakobs Tochter vergewaltigt wurde.
Das ist dort, wo die ganze Geschichte mit Dina ist, das ist richtig. Es ist dann am Schluss auch der Ort, wo Josef begraben wird. Also das wird dann erfüllt, dass Josef Schrem bekommt. Josef stirbt in Ägypten, aber auch Josef wird in Eretz Israel begraben. Wesentlich später als Jakob. Aber Josef, übrigens, da ist ziemlich kein Zweifel von Archäologen, dass Josefs Grab ist in Schrem, auch wenn es politisch manchmal hinterfragt wird. Aber das ist ein politisches Interesse, dass manchmal Leute hinterfragen, ob man denn weiß, ob das wirklich dort ist. Das ist ziemlich gut gesichert, dass der Ort stimmt, im Unterschied zu Bethlehem bei Rachel. Aber ich finde das hier irgendwie eine interessante Pointe in einem anderen Sinn. Nämlich in der Gegend von Schrem, genau genommen in Dothan, aber das ist dort oben. Schrem ist Nablus, Dothan ist in der Nähe, ist ungefähr dort, wo heute Jenin ist, also das ist diese Gegend. Dort hatte der ganze Verkauf von Josef stattgefunden. Dort ist ja die ganze Geschichte, dass Josef seine Brüder trifft und sie ihn in die Grube werfen. Und er aus der Grube rausgeholt wird von irgendeiner Karawane und so weiter. Das ist ja genau dort oben in der Region von Schrem. Also der Landesteil, wo Josef das passiert ist, was ihm passiert ist, den kriegt er. Ich finde, das ist eine ganz eine interessante Spitze. Aber schauen wir ein bisschen in diesen Absatz, worum geht es dem Jakob hier? Ich beziehe mich jetzt ein bisschen auf einen Schiur, den Rav Jakob Medan von Gush Etzion gemacht hat. Er weist darauf hin, dass es dem Jakob sehr, sehr stark darum geht, hier in dieser Schlussphase in unserer Parascha die Einheit, die er gelitten hat zwischendurch mit dem Verkauf und dem Verschwinden von Josef, die Einheit seiner Söhne herzustellen. Das ist das, worum es ganz, was ihm ganz wichtig ist am Schluss. Und dass er hier Ephraim und Menasche separat herausgreift, ist vielleicht so zu verstehen, dass es ihm darum geht, dass die auch dazugehören. Weil ich könnte nämlich Gründe haben anzunehmen, dass die nicht unbedingt dazugehören. Ich meine, es ist jetzt Gott sei Dank alles so weit gut ausgegangen, dass die Josef am Leben ist, sogar riesengroße Karriere in Ägypten gemacht hat, die Familie ernähren kann. Aber man könnte ja trotzdem sagen, die Brüder auf der einen Seite, also die Leahbrüder und die Leahkinder und die Kinder der Mägde mit den Leahkindern gegen die Rachelkinder. Das sind immer noch irgendwie zwei Gruppen. Und vor allem, mein Josef, okay, Josef ist ohne Zweifel der Sohn von Jakob. Die Kinder von Josef, die ja angesprochen sind, Ephraim und Menasche, wer ist denn die Mutter von diesen Kindern?
Potiphas Tochter.
Genau, eine Ägypterin. Ich meine, wir gehen davon aus, dass die Osnat, die Frau von Josef, sich eingegliedert hat in das jüdische Haus sozusagen. Es gab damals noch keine Rabbinatsgerichte, wo man die Uhr gemacht hätte. Aber sinngemäß wird sich dem Judentum, das es in der Form noch nicht gab, das in Form Matan Torah natürlich angeschlossen haben. Aber man könnte natürlich auf die Idee kommen, das ist eine adelige Ägypterin. Und die Kinder werden ja auch in einem Kontext aufgewachsen sein, wo Josef ist ein hochrangiger Ägypter. Seine Frau ist eine adelige Ägypterin. Die Kinder werden ja auch so aufgewachsen sein. Und es geht hier darum, dass Josef es ja offensichtlich geschafft hat, diese Kinder doch so zu erziehen, dass sie trotz allem jüdische Kinder geblieben sind. Und Jakob sagte, ja, die gehören auf meine Seite, die gehören zu mir. Das sind nicht irgendwelche ägyptischen Kinder, das sind meine Kinder. Also er nimmt ja ausdrücklich den Ephraim und den Menasche mit in die Familie hinein, wo man einen Zweifel haben könnte.
Und er nimmt sie auch auf die Rachelseite mit herein?
Genau, er nimmt natürlich die ganze Rachelseite jetzt mit hinein, indem er davon spricht, damals ist die Rachel gestorben. Also dieser Bezug auf Rachel hat natürlich auch den Sinn, hier die ganze Rachelseite hineinzunehmen. Und das Ganze ist also eine Aktion, indem er hier Josefs Kinder so deutlich hineinnimmt und auf Rachel ausdrücklich Bezug nimmt, dass er klarstellt in der Familie, ihr gehört dazu. Das halte ich für eine sehr, sehr schlüssige Auslegung dieses ganzen Absatzes. Das gibt übrigens auch der Frage, die er gestellt hat, wo ich so ein bisschen gewitzelt habe. Es steht, er sieht sie und dann fragt er, wer sie sind. Man kann das, wer sie sind, dann ja auch ein bisschen symbolischer lesen. Wer sind die? Sind das jetzt ägyptische Kinder geworden, weil sie in Ägypten aufgewachsen sind? Oder nein, nein, die sind sehr wohl meine, die sind Teil unserer Familie, die sind unter Anführungszeichen jüdische Kinder geblieben.
Es ist so wie eine öffentliche Akklamation. Er will, dass Josef seine Kinder hier öffentlich vorstellt, damit er sie annehmen
genau.
kann.
Und so ergibt das auch mehr Sinn, was wir gesagt haben, dass Ephraim und Menasche als eigene Stämme dann auftreten. Ich meine, das kann ich sehr technisch verstehen und das ist auch gut. Aber so ergibt es irgendwie einen zusätzlichen Sinn, dass Ephraim und Menasche wie direkte Nachkommen von Jakob gerechnet werden. Das heißt, die sind genauso jüdisch wie die anderen Jakob-Kinder.
Wie verhindere ich das, gerade wenn ich diese Einheit jetzt herstellen will, die Brüder, die ja auch Kinder haben, die zum Teil viel älter sind als Ephraim und Menasche, jetzt nicht eifersüchtig und sagen, ja, meine Kinder bitte auch noch.
Also ich nehme an, dass die Brüder gelernt haben aus all dem, was gewesen sind zu dem Zeitpunkt und dass sie ja auch Respekt gehabt haben davor, dass der Vater das so klarstellt. Aber anscheinend war es auch eher wichtig, dass der Vater es klarstellt. Was ich vom Pädagogischen her interessant finde, ist, dass man hier sieht, wenn man eine Einheit herstellen will, muss man manchmal etwas Spezielles machen. Also es geht darum, den Ephraim und den Menasche, die ja ganz anders aufgewachsen sind als die anderen Kids, hineinzunehmen. Und gerade darum macht er eine Sonderbehandlung. Also wenn ich Einheit schaffen will, heißt das nicht automatisch alle gleich behandeln, sondern wenn ich Einheit schaffen will in einer Gruppe, kann das heißen, dass ich genau dort, wo es eine spezielle Situation gibt, auch was Spezielles machen muss. Also auf dieser Schiene halte ich es sehr interessant, diese Stelle zu verstehen. Schauen wir uns noch den berühmten Satz an, der deshalb so berühmt geworden ist, weil er so eine schöne Melodie bekommen hat. Nein, er war vorher schon berühmt. Er hat die Melodie bekommen, weil der Satz vorher schon ein bisschen ein Renner war. Hamalach ha-goeloti mikol ra. Jakob bezieht sich in dem Segen auf die beiden Kinder, auf die beiden Kleinen. Ephraim und Menasche sind hier anscheinend auch noch relativ junge Burschen. Und er sagt, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, der segne die Burschen. Und so weiter. Und ich habe immer ein bisschen gedacht, eigentlich ein bisschen eine seltsame Brache. Ich meine, wenn ich jetzt einfach so sage, jemand will seine Kinder segnen und ihnen alles Gute wünschen, dann wird er vielleicht sagen, sie sollen haben Gesundheit, Panusse, Macht, Kraft, Torah lernen und so weiter, Weisheit. Ja? Und er sagt irgendwie, der Engel, der mich von allem Bösen erlöst hat, der soll also auch diese Kinder segnen. damit impliziert er ja irgendwie, dass die Kinder auch Zoras haben könnten. Mein Jakob hat in seinem Leben ganz viele Zoras gehabt. Also Jakob hat Grund zu sagen, in meinem Leben gab es einen Engel, der hat mich vor allem Schlechten irgendwie gerettet. Der soll jetzt auch auf die Kids aufpassen. Aber irgendwie impliziere ich damit doch so im Unterton, dass dieses Ra, dieses Böse, das dem Jakob widerfahren ist, auch für die Kinder relevant ist. Das ist ja nicht die Art, wie man den Kindern was wünscht. Und man kann das, was ich vorhin gesagt habe, mit hier zusammenfügen. Jakob hatte in seinem Leben natürlich mehrere Probleme. Aber wo könnten wir etwas finden, wo vielleicht sogar explizit im Text einmal vorkommt? Da muss man allerdings den Text jetzt schon ganz gut kennen, ich weiß. Wo könnte man etwas finden, wo im Text sogar explizit vorkommt? Ra. Oder raten wir vielleicht einfach mal so, wenn Jakob in seinem Leben ein bisschen Zores hatte, was hätten wir denn da so im Repertoire? Und ich meine jetzt übrigens nicht den Esaf, sage ich gleich. Jakob hat mit der Situation, in der Ephraim und Menasche aufgewachsen sind, nämlich als kleine Ägypter, ja etwas gemeinsam. Jakob war ganz viele Lande auch nicht, ganz viele Jahre auch nicht in Eretz Israel und auch umgeben von einer fremden Kultur. Und der gute Laban wollte ja den Jakob durchaus auch in seine Familie so weit einbauen. Mein Laban war einfach auch so ein Betrüger, der Jakob ausgenützt hat. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass Laban wollte, dass Jakob sich unterordnet, was auch heißt, wir betonen das ja an der Pesachhaga da, sich geistig unterordnet. Das waren ja auch Götzendiener beim Laban. Das wissen wir ziemlich explizit in der Geschichte. Und wenn wir uns anschauen, im Vers Kapitel 31. Kapitel 31. Schauen wir an 31,7. Es gibt doch dann 31,24, aber schauen wir mal an 31,7. Das ist dann, wenn Jakob vom Laban beschließt, wegzugehen. Da hat er das Gröbste schon hinter sich.
Ja, das war auch
da. Genau, da kommt Ra vor. Das ist dort, wo Jakob zu seinen Frauen, zu Rachel und Lea, sagt, es reicht, wir gehen jetzt weg von hier. Und im Vers 7 sagt er zu ihnen, Va'ahvichen, euer Vater, Hetel bi vehechelif et maskurti, er hat mich die ganze Zeit hintergangen und meinen Lohn geändert. Aseret monim 10-mal, velonet tato Elohim lehara imadi. Aber Gott hat ihm nicht die Möglichkeit gegeben, lehara schlecht zu machen, mich. Also Gott hat mich irgendwie geschützt davor, dass der Laban mir nicht wirklich was Schlechtes tun konnte, obwohl er es immer versucht hat. Und das ist im Grunde genau das, wovon er spricht. Ein Engel, der ihm erlöst hat, vor all dem Ra. Es gibt dann noch einmal, wenn man will, 31,24. Das ist die Begegnung zwischen Laban und Jakob, die letzte, wo der Laban dem Jakob danach fährt. Und da kommt dann irgendwann, ist es 24? Ja, da kommt dann, erscheint Gott dem Laban im Traum und sagt ihm, du tust dem Jakob da nichts. Im Jakob mit Tov Adra, dass du den Jakob nicht vom Guten, ich würde das hier so lesen, wörtlicher lesen, als üblicherweise übersetzt wird. Üblicherweise wird es übersetzt gut oder böse. Aber es steht mit Tov Adra von etwas Guten zum Bösen. Ja? Du das nicht, glaub nicht, dass du den Jakob so hinkriegst, dass du zu etwas Bösen kommst mit ihm. Also, das kann durchaus plausibel sein, dass Jakob hier genau auf diese Zeit anspielt, bei Laban. Da war ein Engel, der hat mich davor geschützt, dass es mir schlecht geht. Und das Schlechte kommt immer von dem Laban. Laban ist aber hier auch der nicht-jüdische Herrscher, die nicht-jüdische Kultur rundherum, genauso wie diese beiden Kids, auf die sich der Segen bezieht, in der ägyptischen Kultur aufgewachsen sind und natürlich aufpassen müssen, dass sie trotzdem gute Juden werden. Also so kann man das verstehen, dass diese Bracha diese komische Formulierung hat, dass da ein Engel, der vom Bösen erlöst, angesprochen ist. Jo, Dann haben wir natürlich die große Situation, dass Menasche und Ephraim den vertauschten Segen bekommen. Und wer mich auf Facebook verfolgt, der weiß, dass ich das heute schon gesagt habe. Hier passiert etwas ganz Großes in der Form, dass nichts passiert. Man soll nicht unterschätzen, dass manchmal die großen Dinge dort passieren, wo kein großer Lärm ist. Es passiert, nachdem Menasche und Ephraim den Segen bekommen, nichts. Nämlich nichts Besonderes. Die gehen anscheinend nach Hause. Wir könnten hier eigentlich, wenn wir jetzt die Familiengeschichte bisher anschauen, könnten wir ja alle Gründe haben, was jetzt passieren kann. Da kann jetzt so viel explodieren, wenn der andere den Segen bekommt. Und es passiert nichts. Ich finde das sehr spannend, weil man das natürlich ganz gerne überliest. Das ist so, wie auch wie wir mit Neuigkeiten generell umgehen. Wenn in Zeitungen etwas beachtet werden soll, dann muss irgendwie rasserisch Blut geflossen sein und es muss Tote geben, damit es Schlagzeilen ergibt. Und manchmal sind die wirklich großen Dinge im Leben, aber die, die nicht so mit Action verbunden sind. Und das ist hier genauso eine Stelle. Da passiert eben gerade nichts Besonderes. Und genau das ist das Besondere, dass nichts passiert. Und über das liest man ja relativ leicht drüber. Gut. Wenn jetzt, man kann sich jetzt irgendwie fragen, warum Jakob das macht. Weil eigentlich könnte er doch wissen, dass Ephraim und Menasche, nicht Ephraim und Menasche, dass die Ansicht, die Situation, den Segen zu vertauschen, Konflikte auslösen kann. Also wer als Jakob soll das besser wissen? Also man kann sich schon ein bisschen fragen, ist das wirklich notwendig? Ich meine, okay, man kann, es werden in Kommentaren in der rabbinischen Literatur werden Gründe angeführt. Der Ephraim war dann halt der führendere Stamm und Jakob hatte halt so weit hoher Kodesh, dass er das gesehen hat. Also das ist alles plausibel. Aber ein bisschen kann man sich doch fragen, na, ist das wirklich so dringend, wenn er weiß, wie risikoreich das ist? Und es kann aber auch sein, das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, ohne dass ich das irgendwo gelesen habe, es kann auch sein, dass er das vielleicht sogar mit ein bisschen einer Absicht so macht, um zu zeigen, dass es ja doch geht, dass es gut ausgehen kann. Er macht es nämlich auch anders, als es in früheren Zeiten bei ihm selbst gewesen ist. Nämlich etwas, was hier sicher sehr hilft, ist, dass Ephraim und Menasche gleichzeitig da sind. Die sind gemeinsam anwesend. Also man redet miteinander, beide sind da und verstehen vielleicht dadurch besser, was der Vater will, als wenn der eine kommt, die Bracha abkassiert und der andere kommt dann enttäuscht zur Tür rein. Also er macht hier eigentlich eine Art von Reparatur dessen, was bei ihm selbst seinerzeit schiefgegangen ist, in der Art, wie man es gemacht hat. Wir sind uns darüber einig, dass damals richtig war, dass Jakob den Segen bekommen hat, aber die Art, wie, hat uns ja immer Bauchweh bereitet. Und hier repariert er das eigentlich ein bisschen, indem er sagt, ja, das kann schon sein. Es kann schon passieren, dass der eine den Vorrang bekommt vor dem anderen. Er weiß, aus irgendeinem Grund ist ihm das, man geht davon aus, er hatte hier Ruach HaKodesh, dass ihm klar ist, dass Ephraim der führendere Stamm sein wird. Also kriegt er den Segen des Ersten. Das ist ihm klar und er sagt, das kann passieren, das ist erlaubt, das ist möglich. Aber er macht es auf eine Art, wo es von vornherein so eingefädelt ist, dass es glatter geht, indem beide gleich involviert sind. Es ist ja nicht so, dass dem Menasche deswegen nicht genauso viel Gutes gewünscht wird. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben schon einmal angesprochen in einem früheren Shiur, ich gehe da nach Rav Menachem Leibtag, dass man aufpassen muss, einen Unterschied zu erkennen zwischen Bechera und Bracha. Bechera ist das Auserwähltsein, wer ist der Erstgeborene oder wer kriegt die Führung in der Familie. Und Bracha ist einfach eine Bracha, dass die Kinder Potenzial haben sollen für alles mögliche Gute. Und hier passiert ein bisschen beides. Hier passiert innerhalb von den Josef-Stämmen, innerhalb von Ephraim und Menasche, wer von den beiden der Bechor ist. Das hat nichts damit zu tun mit den anderen Brüdern. Die eigentliche Führung des Volkes wird er dann letztlich bei Jehuda liegen, aber hier noch bei Josef und bei Jehuda. Aber innerhalb von Ephraim und Menasche ist es die Bechera. Aber es ist natürlich auch Bracha. Die beiden bekommen auch Bracha im Sinn von, dass der Vater ihnen mitgibt den Segen für ein Potenzial, für alles mögliche Gute. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und bei der Bracha muss sich Menasche ja nicht benachteiligt fühlen. Und das ist wahrscheinlich ein springender Punkt, dass Jakob es von vornherein so einfädelt, dass es auch funktioniert. Aber es ist natürlich auch eine große Leistung von Ephraim und Menasche, dass bei den beiden jetzt nichts Böses passiert. Und das kann übrigens auch ein Grund sein, vielleicht nicht der, aber ein Grund, warum es üblich geworden ist im Judentum, dass Kinder, das Eltern ihre Kinder segnen mit Gott mache dich wie Ephraim und Menasche. Das steht ja hier in der Parascha auch. Das ist ja von hier. Das ist im Vers 20. So wird Israel segnen, Gott mache dich wie Ephraim und Menasche, weil die zwei hier als Paradebeispiel von brüderlicher Einigkeit da stehen. Obwohl sie Grund hätten, einen Konflikt aufzubauen, bauen sie keinen Konflikt auf. Hier haben wir natürlich ganz stark das Motiv der Einheit innerhalb der beiden. Das war zu diesem Kapitel. Wenn wir vielleicht nur ganz kurz durchgehen, was in der Parascha noch passiert. Es geht dann weiter, dass Jakob die anderen Söhne versammelt. Es ist gut möglich, dass da viel Zeit dazwischen ist. Das ist überhaupt nicht gesagt, dass das nur, weil das im nächsten Satz steht, dass da kein, es ist da ein Absatz, ja, dass da nicht eine Zeitspanne dazwischen ist. Jedenfalls versammelt er dann alle seine Kinder vor seinem Tod und gibt denen eine Bracha. Da geht es nicht um Bechera, sondern um Bracha. Im Sinn von ein Potenzial, das sie haben sollen. Das wäre natürlich ein eigener, ich weiß nicht, ob das in einen Shiur gilt. Ein Grund, warum ich noch nie in einen Shiur diese Brachot gemacht habe, ist, weil ich nicht weiß, ob sich das in einer Stunde ausginge. Da müsste man vielleicht noch genauer gehen. Und dann haben wir... Dann haben wir nach all diesem Brachot noch die Anweisungen für das Begräbnis. Und Josef kümmert sich dann darum, bei Pharao das durchzukriegen, dass Jakob in der Machpela begraben werden kann, übrigens mit großem ägyptischen Pomp, da fährt dann eine ganze ägyptische Delegation. Dann haben wir am Schluss noch Josef in Ägypten, der am Schluss der Parascha dann stirbt, aber bevor er das tut, wird noch angemerkt, dass er noch drei Generationen durch Ephraim sieht. Also das geht sich aus, dass die Bracha gewirkt hat, dass Josef noch Enkelkinder und Urenkelkinder von Ephraim und Enkelkinder von Menasche sieht. Das dürfte schon eine Fortsetzung der Bracha sein, die der Vater, der Jakob, da gegeben hat. Und interessanterweise endet das Buch Bereshit mit dem Wort Mizraim, was vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass wir uns im Buch Schmott dann sehr viel in Mizraim befinden und dort auch wieder raus wollen. Gut, okay. Damit war Bereshit zu Ende.
Ja. Na, ich war diese Woche